Kein Buch in meinem Leben habe ich mit einer größeren Anspannung geschrieben. Das schreibt Hans-Josef Orthal am Ende seines neuen Romans »Der Stift und das Papier«. In dem Buch erzählt Orthal, wie er Schreiben gelernt hat, wie seine Eltern ihn an das Schreiben herangeführt haben, damit er als vormals sprachloses Kind nicht ins Verstummen zurückfällt, sondern für immer, wie die Eltern hoffen und dann auch sagen, normal werde. Hans-Josef Orthal ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Warum haben Sie kein Buch in Ihrem Leben mit einer größeren Anspannung geschrieben als dieses?
Ja, es gibt seit diesen frühen Kindertagen ein großes Archiv, in dem meine Eltern zunächst all das aufgehoben haben, was ich geschrieben habe. Und ich habe, um dieses Buch zu schreiben, noch einmal dieses ganze Archiv durchwandert. Also all die Blätter, die dort liegen. Und da tauchten dann die ganzen Stationen so dieser frühen Kindheit und Jugend in mir auf. Und ich habe das alles nochmal wieder gelesen, was ich früher notiert habe. Und das führt zu einer ganz großen Anspannung, weil man sich so tief wieder hineinversetzt in die starke Hilflosigkeit auch von früher und dann in diese ersten Stufen des Schreibens. Und das war immer so hinter mir oder in mir drin, während ich schrieb, sodass ich immer das Gefühl hatte, ich bin in zwei schreibenden Personen vorhanden während des Schreibens. Also in der heutigen bin ich ja nun wahrhaftig schon etwas älter und in der früheren, aber die frühere lebt noch sehr, sehr stark nach und auch emotional nach. Und das war, glaube ich, das Anstrengende, diese Emotion auszuhalten, die noch so stark nachschwingt und die auch in die gegenwärtigen Texte so eingeflossen ist.
Also Sie versinken ja regelrecht in diese Zeit von damals. Das hat auch mit den Räumen zu tun. Ihr Buch beginnt in der Jagdhütte Ihres Vaters. Dieser Raum spielt eine ganz wichtige Rolle. Ein geheimnisvoller Raum, wie Sie schreiben. Warum ist dieser Raum so wichtig?
Ja, ich glaube überhaupt generell, dass Räume für das Schreiben sehr zentral sind. Man kann ja bei Schriftstellern auch beobachten, dass sie fast immer dieselben Räume für das Schreiben benutzen. Also ein Schriftsteller ist nicht jemand, den man dauernd anderswohin versetzen kann, sondern es gibt einfach den Schreibraum und den Schreibtisch und die Umgebung. Und das sind zum Teil sehr stark ritualisierte Räume. Und so war es auch für mich. Also diese Jagdhütte war eigentlich die Hütte, in der mein Vater allein sein wollte. Und das war sein fast kultischer Raum, in dem er Musik hörte und Zeitung las und auch einige seiner Arbeiten erledigte. Das war eigentlich nur für ihn und ein kleines Kind hatte da eigentlich nichts zu suchen. Und dann kam dieser merkwürdige Tag, wo er mich in diese Hütte bat und wo ich neben ihm saß und wir dann mit unseren ersten Übungen begannen, die zunächst ja ansetzten mit einfachem Pauspapier, das mein Vater für seine Arbeit als Geodät brauchte, und Bleistiften, die jetzt über das Pauspapier strichen und Linien zogen. Das ist am allereinfachsten, das man sich überhaupt vorstellen konnte. Und natürlich auch von der heutigen Sicht aus sehr genial, weil es mich ja nicht gleich überforderte und nicht gleich von mir verlangte, Buchstaben, Schrift, Sätze, sondern erstmal nur das Material auszuprobieren und zu sehen, passt das, passt der Stift zu dem Papier.
Das heißt, die Volksschule war an Ihnen gescheitert. Ihr Vater, später dann auch Ihre Mutter, die hatten ja gar kein pädagogisches Konzept. Also das, was Sie jetzt erzählen, das haben die sich einfach ausgedacht?
Ja, also eigentlich noch nicht mal das, sondern ich glaube, es ging einfach von dem aus, was wir gerade hatten. Mein Vater hatte unendliche Rollen Pauspapier für seine geodätische Arbeit und unendliche Mengen an Bleistiften, die immer wieder gespitzt wurden und dann da lagen. Es gab kaum andere Instrumente, er hat eigentlich nur Unterschriften mit dem Füllfederhalter geleistet. Der Kuli war ganz verpönt, weil das schmiert, die Kuli-Schrift. Und das war halt da. Und nun war da kein großes Konzept, sondern jetzt fangen wir an, wir zeichnen eine Linie, jetzt zeichnen wir Kreise, Vielecke. Gut, wie wunderbar, die Rolle füllt sich. Also es entsteht etwas. Und jetzt müssen wir einfach nur weiter zeichnen. Das Kind kann aber nicht zeichnen. Also wie soll es das können mit seinen 7, 8 Jahren? Also müssen wir ihm helfen, Dinge abzeichnen. Wir legen das Pauspapier auf einige Skizzen des Bildwörterbuchs Duden, wo also schon die Zeichnungen vorgegeben sind. Und jetzt beginnt das Kind abzuzeichnen, mit der Freude am Abzeichnen. Was für mich aber sehr wichtig war, denn mit dem ersten Abzeichnen lernte ich natürlich auch jetzt die entsprechenden Wörter zu dem Abgezeichneten kennen. Also Kohlrabi, Radieschen, ich zeichnete die ab und wusste jetzt gleichzeitig, dieses Wort gehört zu diesem einen Gegenstand. Und dadurch war plötzlich die Wortverbindung mit den Bildern da. Also Bild und Wort schlossen sich zusammen. Und das war für jemanden, der vorher lange nicht gesprochen hat, eine ganz entscheidende Sache, weil jetzt also wirklich ein kontrolliertes Begreifen von Schrift erst einsetzte.
Und dann erzählen Sie von Ihrer Verzauberung durch das Schreiben, von dieser Faszination des Schreibens. Sie beginnen fast wie ein Süchtiger zu schreiben. Auf dem Fußballplatz ein wunderbares Kapitel, wie Sie da auch alles mitnotieren und schreiben. Überall. Sie schreiben sogar das Brevier um.
Ja, ist eigentlich interessanterweise dann so gewesen, dass ich entweder da geschrieben habe, wo ich Schrift vermisste. Das war der Fußballplatz. Da gab es keine Schrift, ne? Da rief man sich dauernd was zu. Die Jungs, mit denen ich spielte, die schrien ununterbrochen irgendetwas und waren aufgeregt. Aber es gab dafür eigentlich keine Schrift. Wie konnte man das festhalten, was so ein Fußballspiel eigentlich da gerade leistet und tut? Da wollte ich also Schrift hinsetzen, wo es keine Schrift gab. Und andererseits hatte ich auch immer die Idee, Schrift zu verändern. Also wenn ich etwas las, das mir gefiel, aber nicht so ganz gefiel, dann habe ich das oft umgeschrieben. Das setzte auch sehr früh ein, also eine andere Version des Vorgeschriebenen geleistet und aufnotiert. Und das waren natürlich alles Texte, die mich dann auch interessierten, nicht einfach so aus der Hand. Dazu gehörten auch Texte so im Raum des Gottesdienstes. Ich dann immer dachte, das kann man eigentlich noch schöner und noch genauer und von meiner Warte aus noch anders sagen.
Das Schreiben ist aber auch für Sie, so habe ich es begriffen, etwas Ambivalentes. Also als Schüler empfinden Sie auch eine Sehnsucht nach der stummen Zeit, diese Ambivalenz, die dunkle, stumme Zeit, die eine Bedrohung ist, auch als Sehnsucht, weil da vieles einfacher gewesen war. Vögel waren frei, schreiben Sie, Vögel machen vor, wie man ohne Sprache, ohne Ordnung, ohne Belehrung auskommt. Ist es diese Ambivalenz, die eine wichtige Rolle spielt?
Ja, natürlich erzeugt das unendliche Schreiben einen immensen Begriffsapparat. Ja? Das ist ja nun mal in der Sprache so, dass wir uns dann vor allem mit Begriffen verständigen. Und das ist ein riesiges Lernen, nicht? Im Kopf behalten, lernen, erinnern, Gedächtnisleistungen, die alle an den Kopf gehen und sich an den Kopf wenden, ja? Und fast kaum an andere Glieder des Leibes. Der Schriftsteller ist ja ein Wesen, das sich fast nie bewegt, sondern immer da sitzt und speichert und wiedergibt. Und es war immer große Sehnsucht, jetzt damit wieder Schluss zu machen. Also wieder sozusagen in so einen Urzustand der reinen, einfachen Bewegung zurückzuverfallen, indem man einfach durch die Gegend geht und denkt, das schert mich jetzt nicht, was die Begriffe alle wollen mit mir. Das erzeugt so einen Überzwang an Reglementierung, ja, und Druck. Ja, also immer den Begriffen gehorchen, sie nochmal verändern, nochmal umschreiben. Es war auch eine gute Zeit, in der ich einfach nur so da saß und alles um mich herum war eher so unbegrifflich schwimmend.
Aber auch die Sehnsucht, die Welt zu kontrollieren, indem man der Welt Begriffe gibt. Sie machen dann diese Tagesseiten auch, nicht? Diese Tagebücher.
Die Chronik.
Sofort die Chronik, die Ordnung setzt an. Das Datum ist wichtig.
Ja.
Das Wetter ist wichtig. Mhm. Der Heilige kommt dann auch dazu.
Ja, der Tagesheilige.
Ist das etwas, was Sie heute auch noch machen, so etwas? Oder?
Ja, bis zum Tagesheiligen nicht mehr. Aber ich schreibe immer jeden Tag eine Chronikseite. Also mehrere sogar eigentlich, aber das ist fast immer mit den Materialien verbunden, die ich am Tag so im Kopf habe, mit Zeitungsausschnitten, mit Fotos, die ich gemacht habe. Und das hat nicht nachgelassen, diese Lust, diesen Tag dann einzufangen. Das ist noch immer so intensiv.
Das ist aber auch eine Lust.
Ja.
Also Schreiben als Glück, dann aber auch immer als Notwehr, oder?
Ich bin wirklich ein bisschen ein merkwürdiger Fall des Schreibenden, der es auch wirklich sehr als eine sehr große Freude empfindet. Das hat aber mit dieser frühen Prägung zu tun, weil es mir so unglaublich geholfen hat, habe ich Schreiben immer mit dem Weiterkommen, also nicht dem beruflichen oder sonstigen Weiterkommen, sondern mit dem sich entwickeln und dem Moment des Voran verbunden. Und das spürte ich ja innerlich dauernd, ja, dass ich sozusagen wuchs, geistig wuchs und an Fähigkeiten, dass das ungeheuer schnell zunahm durch die Schrift. Deshalb hat es auch nie so etwas Depressives oder Resignatives oder ich muss jetzt schreiben, Herrgott. So habe ich eigentlich nie gedacht. Ich habe mich eigentlich immer gefreut auf diese Arbeit. Und andererseits war es natürlich auch eine Möglichkeit, vor diesem Verstummen, erneuten Verstummen zu bewahren oder zu retten. Ja? Also das drohte ja immer. Das war sozusagen immer an der Kante, dass ich mich wieder irgendwo hingesetzt habe und aufgehört habe zu kommunizieren. Und diese Augenblicke gab es relativ häufig. Also diese Versuchung, das zu tun.
Also festhalten an der Sprache, an den Begriffen auch, auch im Schreiben.
Ja.
Ihr Buch ist auch sehr lehrreich, was verschiedene poetologische Konzepte betrifft. Zum Beispiel, dass Ruhe unbedingt zum Schreiben dazugehört.
Mhm.
Aufmerksamkeit. Da wird der Gottesdienst auch für Sie zu einer Seeschule, um zu schreiben,
ja,
oder?
Ja, absolut. Damals wurden ja viele Jungs Ministranten. Das war ja so die Zeit, in der man unbedingt dann auch Ministrant werden wollte, weil man einfach was Neues mal sehen wollte. Man wollte nicht unter den Erwachsenen stehen. Und die Gottesdienste nur so wie Erwachsenenzelebrationen ertragen. Und wenn man dann Ministrant war, war man ja ganz nah dran. Man war ja nur wenige Meter entfernt. Man hatte also dann richtig auch eine Augenschule, ne, des Verhaltens des jeweiligen Priesters am Altar. Also da kann ich heute noch ganz genau sagen, was da teilweise abging, weil man das natürlich jetzt alles sehr genau mitbekam. Sozusagen die Innenspannung einer Messe, ne, genau mitbekam. Und die waren alle anders. Ne? Die waren nicht gleich, wie man dann glaubt, wenn man hinten in der letzten Reihe sitzt, sondern die hatten alle eine eigene Stimmung und einen Charakter. Und das hing dann sehr davon ab, wie der jeweilige Priester diese Messe gestaltete und wer das überhaupt war, ja? Wie der sowas anging. Und das lernte ich sehr gut. Also es war auch so eine Art Psychologie der Messfeier. Man selber hatte dann auch Aufgaben, was sehr wichtig war, dass man nicht immer nur so stumm herumsaß, sondern hatte ja relativ genaue Aufgaben. Das ist, glaube ich, damals viel komplizierter gewesen als heute. Das hat einen nochmal also an diese ganzen Formen der Messe gebunden, nicht?
Aber Sie waren ein begeisterter Messdiener. Ja. Da gibt es einzelne Namen für die Kapitel. Das eine heißt Glauben, da beschreiben Sie das. Auch wie Sie das intellektuell reizt, also sich zum Beispiel ein Bild von Gott zu machen. Ja. Sie haben da schon als Kind hatten Sie ein wunderbares Bild von Gott, der uns wahrhaftig segnet.
Ja.
Was war das für ein Bild?
Ja, also ich habe nie so eine erdrückende Gottesvorstellung gehabt. Ich hatte, glaube ich, immer so eher die Gottesvorstellung der Gnade. Ja? Also das war viel stärker als die Bilder, die immer vom Menschen so viel verlangen. Ja? Also es gibt ja verschiedene Akzente, sagen wir so, des Glaubens. Also das eine ist ja auch, dass Gott dauernd von uns was verlangt und dass wir was leisten und dienen und so weiter. Das hatte ich, glaube ich, eigentlich weniger, diese Vorstellung, sondern eigentlich eher die der Gnade. Also dass er uns in diesem Leben bewahrt und dass es so vieles gibt, mit dem wir eigentlich was anfangen sollen. Ja? Dass uns das eigentlich alles hingesetzt ist. Das kam aus der Vorstellung meines Unterrichts, dass es eigentlich alles für uns hingesetzt ist, damit wir damit etwas Gescheites und Interessantes anfangen. Und indem wir das tun, ne, nähern wir uns natürlich der Schöpfungsidee. Ich glaube, dass wesentlich Moment auch im Hintergrund des Schreibens so eine Art Hymnuscharakter war. Ja, indem man etwas aufschreibt, sagt man etwas über die Schöpfung aus. Wenn man etwas genau aufschreibt, trifft man einen Moment der Schöpfung, die Schönheit der Schöpfung, die Genauigkeit, ja, das unbegreiflich Schöne. Denn also das ist ja etwas, das doch jedem zu denken geben muss, dass es unglaublich viele in sich vollkommen unerklärlich schöne Dinge auf der Welt gibt.
Ist das das Beglückende am Schreiben, wenn man das Gefühl hat, man hat es in diesen Worten getroffen,
ja,
so wie
ja.
es ist?
Genau so ist es. Das ist die Idee von dem konkreten, genauen, angemessenen Treffen des Wortes, dass man, wenn man es dann verwendet hat, hat man das Gefühl, man hat die Sache jetzt wirklich im Kern erwischt. Ja, man hat sie also nochmal nachgeboren und das wirkt sich beim Leser so aus, dass er auch sagt, jetzt sehe ich es erst richtig. So habe ich es früher nicht gesehen. Ich bin an ihm vorbeigegangen, an diesem Ding, das da vor mir liegt. Und der Autor, der das jetzt so genau formuliert, seine Sicht, zeigt mir plötzlich, was ich an diesem Ding hätte erkennen können.
Auf Ihrem Weg zum Schreiben in Ihrer Schreibschule treffen Sie auf vielen genialen Gedankengebern. Hemingway ist da ein gutes Beispiel.
Also Hemingway war ja wirklich für mich der Meister des konkreten Sprechens. Ja. Also schon, dass diese Geschichten immer an einem ganz bestimmten Ort mit ganz bestimmten Figuren, Räumen und Stimmungen begannen. Und nie so dieses dekorativ-rhetorische hatten, das die europäische Literatur ja doch lange Jahrhunderte kultiviert hat aus ihren Traditionen heraus. Sondern Hemingway war der Hinschauer und ein eminent sensibler Augenmensch. Ja, unglaublich genau geschaut. Und dann auch so in der Begrenzung gearbeitet. Nicht, wir reden jetzt nicht immer gleich über ganze Welten, Jahrhunderte und Jahrtausende, also in dieser Weise episch, sondern wir schauen genau auf die Details der Welt und versuchen die in so einem kleinen Raum immer wieder so genau wie möglich zu begreifen. Das war für mich der stärkste anregende Autor, den ich je gelesen habe.
Das ist wieder die Aufmerksamkeit, die sehr, sehr wichtig ist.
Ja.
Man kann Ihren Roman auch als eine Hommage an Ihre Eltern lesen, denen Sie so viel zu verdanken haben und von denen Sie sich bis heute, so hat man das Gefühl, beschützt fühlen. Ist das richtig?
Also ich habe nicht das Gefühl, dass diese Verbindung je abgerissen sei. Das ist ja schon etwas Seltsames. Also in dem Sinne, dass etwa dadurch, dass sie beide nicht mehr leben, die Verbindung weniger intensiv sei. Ich habe dieses Gefühl nicht, sondern ich habe immer noch das Gefühl, dass ich dadurch, dass ich früher in so einem sehr stark geschützten und sehr emotional stark von den Eltern geprägten Raum aufgewachsen bin, dass ich mich in dem immer noch ein wenig befinde, nicht? Oder sehr stark befinde. Dass ich immer noch in vielem so denke, wie ich da auch gedacht habe. Also dass die Entwicklung sozusagen von diesem Kind bis jetzt innerlich, emotional gar nicht eine so große ist. Ja? Aber in den anderen Momenten natürlich schon. Aber so in der Suche nach dem bestimmten Wiederfinden bestimmter Atmosphären oder bestimmter Momente im Leben, hat er sich sehr stark erhalten, kurioserweise.
Also dieses, dass man so ein Grundgefühl des Lebens hat von, man kann vertrauen.
Ja.
Am Ende Ihres Buches sind Sie auf dem Friedhof und da gibt es das Gespräch mit den Eltern, auch mit Ihrem verstorbenen Bruder. Was soll ich noch alles tun? Sie stellen Ihren Eltern Fragen, Sie stellen dem Bruder Fragen. Und dann sagt der Bruder Ihnen am Grab, für einen einzigen Abend zur Ruhe kommen.
Ja.
Da fiel mir sofort an, dieser Satz von Klaus Mann, Ruhe gibt es nicht bis zum Schluss.
Ja.
Ist es das, einen Abend zur Ruhe kommen, aber auch zu wissen, am anderen Tag geht es weiter
und
es wird keine Ruhe geben?
Klar, das ist ja eine nette Idee. Einmal wenigstens, setz dich mal hin und komm mal jetzt nach diesen vielen 100 Seiten. Ja, komm doch jetzt mal zu dir und du darfst es dir jetzt erlauben. Einen Abend darfst du es dir erlauben. Wir wissen ja alle, morgen früh fängst du wieder an. Ja, und so ist es ja.
Das heißt, Sie werden schreiben, schreiben, schreiben.
Ja, wahrscheinlich. Wenn ich gesund bleibe, werde ich schreiben, schreiben, schreiben.
Vielen Dank, Hans-Josef Urteil. Der Stift und das Papier, so heißt sein Roman, über die Kraft des Schreibens, über die Kunst des Schreibens, übers Schreiben lernen. Das Buch ist im Luchterhand Verlag erschienen. Es hat 384 Seiten und kostet 22 Euro. Dankeschön.